LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LBBW Research to Go, dem Unternehmenspodcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ehemaligen Bundesminister, Landesminister und Parteivorsitzenden Robert Habeck. Heute in Stuttgart auf unserer Research-Konferenz und auch hier. Für unsere Zuhörer, wir haben uns auf das Hamburger Sie geeinigt. Also, hallo Robert, willkommen in Stuttgart.
Dankeschön und danke für die Einladung und guten Tag.
Ja, es bietet sich natürlich an, das Thema unserer Diskussion aufzugreifen und mit einem Politik-Insider über die Energiewende zu reden. Aber dazu brauche ich Verstärkung und da habe ich wieder einmal meine Kollegin Sabrina Krämer hinzugeholt, unsere Nachhaltigkeitsexpertin. Sabrina, du wirst mir die Verletzung des Prinzips Ladies First hoffentlich nachsehen. Hallo Sabrina.
Besonderer Gast geht immer vor. Guten Morgen.
Ja, Robert, erstmal zu Ihnen. Sie kommen gerade von einem Kongress in der Weltklimahauptstadt Bonn. Der ganze Themenkomplex Klimapolitik, Energiewende ist ja in unserer Aufmerksamkeitsökonomie doch recht weit nach hinten gerutscht. Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Erst einmal ist das so, das muss man zugeben. Ich glaube fälschlicherweise, weil wir nicht vergessen dürfen, dass bei allen Problemen, Krisen und Herausforderungen, die Europa und Deutschland drücken, am Ende die Geschichtsbücher darüber richten werden, ob unsere politische Generation einen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung geleistet hat oder nicht, also wenn man von 100 Jahren zurückschaut. Aber Sie haben recht, als politischer Akteur muss man ja die Dinge nehmen, wie sie sind und im Moment sind andere Themen im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthemen weg sind. Beim Klimaschutz hat sich der Sicherheitsaspekt ganz stark nach vorne gespielt, also eine elektrifizierte und auf Erneuerbare aufbauende Gesellschaft ist eben weniger erpressbar von Russland, gegebenenfalls von den USA oder von Katar. Und was die sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, sind viele Unternehmen inzwischen so weit nach vorne gegangen, haben das alles implementiert, dass sie sicherlich auch, um ihre Lieferketten zu verstehen und dort eine Sicherheit zu haben, daran festhalten werden. Also es gab sozusagen zwei gegenläufige Tendenzen auf diesem Kongress.
Interessant, ja. Und ohnehin, das Thema geht ja weiter, nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Weichenstellungen der vergangenen Jahre. Die wirken ja auf die Unternehmen, zum Beispiel die CO2-Bepreisung, eines deiner Spezialgebiete. Sabrina, was kommt da so auf die Unternehmen zu?
Na, es kommt ja nicht zu, es ist schon da, ne? Also insofern, und das ist was, was vor 20 Jahren schon implementiert wurde. Das heißt, der europäische Emissionshandel hat ja dieses Jahr wirklich sein 20-jähriges. Damit sind die energieintensiven Industriebetriebe, aber natürlich auch Kraftwerke, der Flugverkehr, Schiffsfahrt und so weiter sind schon inkludiert. Das Einzige, was jetzt verschoben wurde, ist Gebäude und Verkehr. Wir in Deutschland haben das schon seit 2021. Für uns bedeutet das jetzt, zumindest nach Auslegung des Gesetzes, dass wir, wenn 2027 kein europäischer Emissionshandel da ist, dass wir dann auf den Emissionshandel 1 zurückgreifen, also auf den ja für Industriebetriebe im Grunde genommen. Und da haben wir dann einen Preissprung, den wir miterleben müssen. Also von daher, schöne heile Welt. Ja, auf jeden Fall schon. Ich glaube, viele wissen das einfach gar nicht. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen die Sensibilisierung ehrlicherweise dafür. Weil der Emissionshandel 1 ist halt ehrlicherweise in die Richtung gespielt worden, dass man Zertifikate kaufen muss. Emissionshandel 2 steht einfach auf der Gasabrechnung drauf.
Ja, und das ist ja auch dein Job, dann mit zu sensibilisieren, die Unternehmen. Das würde mich jetzt interessieren, die Perspektive von Robert. In Ihrer Zeit in der Führungsetage der deutschen Wirtschaft haben Sie ja mit vielen Entscheidern gesprochen, Entscheidern in den Konzernen. Welche Haltung dominiert da? Zieht man notgedrungen mit oder will man auch wirklich aktiv gestalten?
Vielleicht eine Nachbemerkung zum CO2-Preis. In der politischen Debatte war das Spielfeld eigentlich immer so aufgestellt, dass Parteien wie die Grünen vielleicht mehr über Ordnungsrecht gehen wollten, Verbrenner aus Fristen, Quoten festlegen wollten und die konservativen, liberalen Parteien eher gesagt haben, das machen wir alles nicht, das ist überbordende Regulierung, wir machen den CO2-Preis. Das war sozusagen das marktwirtschaftliche Instrument. Und dass jetzt das marktwirtschaftliche Instrument auch nicht mehr richtig gewollt wird, das andere sowieso natürlich nicht, heißt, am Ende wird gar nichts mehr gewollt. Also es ist vergleichsweise irritierend zu sehen, dass diejenigen, die in meiner Zeit als Minister immer gesagt haben, hör doch auf mit deinen ganzen Vorschriften, wir machen CO2-Preis, jetzt, wo sie mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die europäische Rinde haben, sagen, ja, machen wir keinen CO2-Preis. Das ist aber nur eine systematisch ordnende Bemerkung. Die Unternehmen sind mehrheitlich, haben, glaube ich, den Kurs Richtung neue Technologien eingeschlagen. Müssen sie ja auch. Deutschland wird immer höhere Löhne haben als Indonesien. Wir müssen also immer das Neue produzieren. Und dann kam durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den Wegfall des russischen Gases ausgelöst die überbordene Frage von Wettbewerbsfähigkeit dazu. Und zu Recht, das muss man sagen, Europa muss seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und behaupten. Und nun ist die Frage, und darüber reden wir jetzt hier gerade, wie kriegt man beides zusammen? Denn Transformation, also im Schumpeterschen Satz, schöpferische Zerstörung bedeutet eben auch immer Druck bei bestimmten Unternehmen, die hoch energieintensiv sind, die fossile Energien haben. Und dieser Druck wird jetzt zusätzlich erhöht durch die schwindende Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik und Europas. Also ich würde sagen, Wettbewerbsfähigkeit hat Klimaschutz ein Stück weit abgelöst oder überhöht, hängt aber aus meiner Sicht unmittelbar mit ihm zusammen. Wie gesagt, wir müssen das Neue in Europa produzieren und nicht am Alten so lange festkleben.
Also auch Chancen, Sabrina. Wenn wir an die Unternehmen denken, da tut sich auch Möglichkeiten auf mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen.
Ich glaube, da ist auch ganz viel. Also wenn ich draußen unterwegs bin, da sehen wir ganz, ganz viel. Ich glaube, dass es einfach nicht so dominant im Vordergrund im Augenblick hat. Das ist wahnsinnig schade. Ich merke aber auch tatsächlich, dass der Fokus auf der Wirtschaftlichkeit liegt. Also ich glaube, ich tue etwas gerne, wenn ich sehe, dass ich da einen wirtschaftlichen Vorteil daraus habe. Vor allem als kleineres Unternehmen. Die haben natürlich auch nicht die personellen Kapazitäten im Zweifel und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn da dieser Impuls gesetzt ist, dann ist es intrinsische Motivation. Dann steckt das in mir drin und dann bin ich auch wirklich bereit, vielleicht auch eine extra Meile zu gehen. Und ich glaube, genau diesen Impuls müssen wir setzen. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Gefühl auch einfach dafür.
Ja, und Robert, als Wirtschaftsminister, da haben Sie ja nochmal eine ganz andere Flughöhe gehabt. Heute sind Sie zwar mit der Bahn angereist, aber aus dieser Flughöhe, wo sehen Sie so die ganz großen globalen Trends, die großen auch technologischen Themen, an die die Unternehmen dann anknüpfen sollten?
Also die technologische Debatte ist im Grunde entschieden, wenn man sich die globalen Daten anschaut, wenn wir jetzt über Energiepolitik reden. Die 80% der Investitionen in neue Energieerzeugungskapazitäten der letzten 10 Jahre sind in die Bereiche erneuerbare Energien und Energieeffizienz und Speichermedien und so weiter gegangen. Ansteigende Tendenz, denn China räumt jetzt richtig den Markt ab und wird damit die Produkte, Batterien, E-Autos, Wärmepumpen, Kühlungsgeräte alle nochmal günstiger machen. Das heißt, man muss relativ die Augen fest geschlossen haben, um nicht zu sehen, dass in den nächsten 10 Jahren die sich entwickelnden Märkte Indien, Südostasien, Südamerika in diese Technologien gehen. Ja, es wird immer wieder ein Gaskraftwerk geben und es wird auch immer wieder ein Atomkraftwerk geben, aber die Dynamik ist ganz klar bei den Erneuerbaren. Das ist inzwischen über den Punkt von politischer Willensbildung, wir müssen jetzt Klimaschutz machen, hinausgegangen. Und für Europa und Deutschland stellt sich eigentlich nur noch die Frage, ökonomisch die Frage, halten wir unseren Teil des Kuchens, also sind wir dabei oder versuchen wir die Techniken, die in der Vergangenheit gut liefen, Gasturbinen, Verbrennungsmotoren, meinetwegen effiziente Gasheizung oder etwas zu optimieren. Das ist eine Risikoabwägung, das muss man so klar sagen, aber meiner Ansicht nach kann das nur schiefgehen. Wir müssen schneller, entscheidender die Zukunft gestalten und ich will jetzt nicht sagen, alles, was im Weg steht, muss weggeräumt werden, aber dass man schneller agieren kann, haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen in Krisenzeiten und ich glaube, das darf man jetzt so sagen, diese Krisenzeiten sind ja nicht vorbei, weil der Krieg in der Ukraine länger dauert. Europa steht schon sehr alleine da und muss seine Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern und erhöhen in diese Richtung.
Ja, Europa muss sicher sehen, dass es da nicht unter die Räder gerät. Ja, China rollt den Markt auf, das stimmt. Und Sie haben das Thema Sicherheit ja auch schon angesprochen. Auch das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Die Energiewende ist doch aber ohnehin ein europäisches Produkt, Sabrina, oder?
Das sollte man meinen, dass es das ist. Also ich meine, tatsächlich gibt es eine Strategie dafür, dass tatsächlich auch einfach die Netze über Europa hinweg dann nochmal viel effizienter sind, dass eine viel größere Kooperation auch da ist. Und ich glaube, wir können nur bestehen als Europa. Wir sind als Deutschland zu klein. Wir müssen geschlossen dastehen, um eben gegen die Großen auch bestehen zu können am Ende. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist tatsächlich, da kommen wir so ein bisschen zu dieser Finanzierungsseite auch, Energiewende finanzierbar machen. Also ich meine, wir reden jetzt über kleine oder über Produkte, ja, die finden in dem Betrieb statt und auch da brauche ich natürlich Investoren, je nachdem, zu welchem Stand ich da bin. Aber wir brauchen natürlich für die großen Sachen auch einfach privates Kapital. Das haben wir jetzt schön gesehen bei den Stromnetzen, wo jetzt private Investoren reingehen. Es muss attraktiv sein. Also es muss so attraktiv sein, dass ich wenig Alternativen in der Welt da draußen habe, dass ich sage, okay, ich gehe rein in europäische, in deutsche Produkte, Netze, Infrastruktur am Ende des Tages. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Zukunft. Da hängen auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Also Dinge europäisch denken, Netze zum Beispiel, aber auch Finanzierung, ja, europäischen Rechtsrahmen schaffen. Die Frage stellt sich ja ohnehin, Robert, welche Rolle spielt überhaupt noch nationale Politik? Wie viel wird auf nationaler Ebene entschieden und wie viel eigentlich auf europäischer Ebene?
Die nationale Politik setzt im Energiebereich europäische Beschlüsse im Wesentlichen um. Da gibt es natürlich auch Handlungsspielraum, also bis zur Genehmigung von Windkraftanlagen. Das ist dann häufig kommunale Politik und in der Hälfte der Bundesrepublik vielleicht Ländersache. Aber es ist Umsetzung dessen, die Klimaziele, die CO2-Bepreisung. Das wird im Wesentlichen europäisch beschlossen. Der gesamte Green New Deal und die Fit for 55-Regulierung sind, glaube ich, 20 verschiedene Rechtsakte gewesen mit unterschiedlichen Direktiven dahinter, alles europäisch beschlossen. Also das ist europäisiert und ich stimme vollständig zu, muss es auch sein. Im Grunde haben wir zu wenig europäische Vereinheitlichung. Das ist für viele Unternehmen, die neue Produkte auf den Markt bringen, einfach ein Wettbewerbsnachteil in Europa zu sein, weil sie, wenn sie in Deutschland die Zulassung haben, noch lange nicht in Portugal produzieren können oder umgekehrt. Und das ist in Amerika häufig ja anders. Der Markt ist einfach größer. Und die Nostalgie zu glauben, der Nationalstaat kann das besser regeln, ist einfach aus der Zeit gefallen. Wir werden, also das gilt für die kleinen Länder, Dänemark, Portugal und die Niederlande, Entschuldigung, wenn ich denen jetzt zu nahe trete, die werden den Unterschied nicht machen können. Es gilt aber auch für Deutschland und auch für Frankreich und auch für Polen. Wir brauchen eigentlich mehr europäische Klarheit und weniger vielleicht Detailverliebtheit der Europäischen Union, aber die entscheidungs- und weltpolitische Kompetenz muss auf der europäischen Ebene stärker verankert werden.
Das heißt aber auch, so viele politische Diskussionen, die bei uns durch die Medien gehen, unterliegen eigentlich der Illusion, dass national da wirklich noch viel entschieden werden könnte.
Ja, die Kurzantwort ist ja, so ist es. Das ist eine, ich meine, die Menschen glauben, und zwar seit der Vertreibung aus dem Paradies, dass früher alles besser war. Und das stimmt aber nicht. Nur ist es eben ein eingeübtes Narrativ. Ich meine, im Paradies, Adam und Eva, die hatten keinen medizinischen Zugang, die mussten sich von der Hände Arbeit erlernen, die hatten kein Bett, kein Dach über dem Kopf. Das heißt nur Paradies, war früher nicht alles besser. Und deswegen ist das gerade auch in der Wirtschaftspolitik, das nostalgische Festhalten an einer Nationalökonomie, aus der Zeit gefallen.
Aber wir brauchen natürlich immer politische Mehrheiten. Und die Frage ist nochmal, wie lassen die sich organisieren, national und EU-weit?
Das ist eine Frage, die über die bisherige Diskussion hinausgeht, wo wir ja quasi ausgegangen sind von den Marktanalysen, wie viel Geld wird in Erneuerbare investiert, was macht China, was braucht die Volkswirtschaft. Ein gutes Argument zu haben und ein gutes Argument zu gewinnen, sind zwei völlig verschiedene Welten. Leider muss ich das sagen, in der Politik gilt nicht nur die nüchterne Sachanalyse, die hier wahrscheinlich in der Bank oder in vielen Unternehmen durchgeführt wird, sondern es hat ganz viel mit Emotionen, mit Gefühlen, mit vielleicht Überzeugungskraft in besseren Geschichten oder Narrativen und dann den sozialen Medien und wer sie beherrscht zu tun. Man muss sich, glaube ich, entscheiden, ob man daran festhält, dass der Weg, den Europa und die alte Bundesrepublik gegangen ist, nämlich darauf zu vertrauen, dass das bessere Argument irgendwann eine Mehrheit findet, weitergehen will, oder ob man den Weg des Populismus einschlagen muss, um die vernünftigen Dinge durchzuholen. Ich selbst konnte mich immer nur für das Erste entscheiden und muss aber einräumen, dass im Moment überall in Europa und auch außerhalb von Europa Polarisierung und Populismus mehr Zustimmung gewinnt. Wie schafft man es also? Vielleicht darf ich die Frage weiterreichen.
Ja, vielleicht hast du Ideen, Sabrina, die besseren Erzählungen zu zeigen.
Ich glaube, es sind gar nicht die besseren Erzählungen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich draußen unterwegs bin, ich rede mit Menschen, ich höre, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dieses Zuhören, die Sorgen ernst nehmen und tatsächlich einfach auch mal Vorschläge machen. Ich glaube, das geht weit über Energiepolitik raus. Ich meine, das ist wirklich Migrations-, Integrationspolitik. Also wir reden oft über Migration beispielsweise, eigentlich geht es um Integration, ja, würden wir die anständig stemmen, dann hätten wir ganz andere Themen, ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz lange Reihe und auch tatsächlich dieses Thema Energiewende. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber dieses Nachhaltigkeitsnarrativ, dieses Etikett, was man dem da so aufgedrückt hat, das ist eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Es hat was mit Resilienz zu tun, es hat was damit zu tun, dass wir uns abhängig machen. Wir werden zum politischen Spielball gemacht und ich glaube, das muss ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Also die Klarheit dafür, wir tun das nicht, um den Planeten zu retten, weil das schaffen wir in der Tat mit unseren 2% nicht alleine, aber wir schaffen es, tolle Produkte zu produzieren, in die Welt zu transportieren und tatsächlich die Möglichkeit für andere einfach zu schaffen, eine gute Basis, Arbeitsplätze damit zu schaffen und so weiter und so fort. Und ich glaube, genau das ist, was es eigentlich am Ende des Tages braucht. Aber ich glaube, Politiker zu sein, also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt wünschen. Ich glaube, es ist einfach eine Herkulesaufgabe.
Nein, aber der Punkt ist, finde ich, total richtig. Wenn man jetzt leider und ich glaube fälschlicherweise akzeptieren muss, dass die politische Debatte eben gerade nicht bei Nachhaltigkeit, Klimaschutz in allererster Linie steht, dann gibt es trotzdem gute Gründe, ökonomische Gründe, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Und es gibt auch sicherheitspolitische Gründe. Ich glaube, die Zahl ist schon mal gehört worden. Deutschland kauft jedes Jahr für 80 Milliarden Euro fossile Energien aus dem Ausland ein. Europa, ganz Europa, 400 bis 450 Milliarden. Jedes Jahr. Und das ist nicht Geld, das im Ausland irgendwie was Sinnvolles macht, also Bildung oder Gesundheitssysteme aufbaut oder saubere Wasserzugänge schafft. Das ist einfach verbranntes Geld. Und es geht in der Regel in die Taschen von nicht immer super sympathischen Zeitgenossen. Und je weniger wir dieses Geld in diese Taschen von mittelsympathischen Zeitgenossen geben, je unabhängiger sind wir, je weniger erpressbar sind wir. Und ich rede jetzt nicht nur von Putin, sondern auch von der amerikanischen Regierung oder von Katar, die sich jetzt einmischen in die innereuropäische Gesetzgebung und sagen, wenn ihr das nicht macht, dann liefern wir kein Gas mehr. Also wenn wir in Stuttgart auf der Straße fragen, wer von euch hätte eigentlich Bock, von Katar erpresst zu werden, dann werden wir wahrscheinlich nahezu 100% Zustimmung bekommen, zu sagen, nee, das haben wir keine Lust. Und vielleicht ist das Argument, das im Moment nochmal durchschlagend angebracht werden kann.
Ja, Geld leuchtet ja immer ein als Argument. Und vielleicht eben die positive Botschaft, dass doch auch viele Chancen, neue Produkte, neue Aktivitäten damit verbunden sind. Ganz herzlichen Dank, Robert Habeck, für die Bereitschaft, hier mitzuwirken. Und vielen Dank natürlich auch Sabrina. Und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Sabrina Krämer
und Robert Habeck. Alles Gute.
Und natürlich Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss auch noch auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage hinweisen. Dort finden Sie dann auch zahlreiche Studien, zum Beispiel unseren Ausblick auf 2026.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.